jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Alles, was Bayern und die Welt heute bewegt.
Mit Stefan Kreuzer.
Ein Arzt mitten im Bayern macht jetzt ernst. Ein Hausarzt. Und sagt, ich werde niemanden mehr behandeln, der ungeimpft ist. Geht das überhaupt? Darf der das? Was sagt er dazu? Wir haben uns mit ihm unterhalten. Hört ihr gleich in ein paar Minuten bei uns hier im Bayern 3 Update. Und wir fragen auch mal nach, wie geht's jetzt eigentlich weiter mit der Ampelkoalition, wenn es dann immer heißt, die haben einen neuen Koalitionsvertrag. Was für neue Politik kommt da auf uns zu? Wie werden wir die neue Politik dieser Ampel bei uns im Alltag, vielleicht auch im Geldbeutel spüren? An ganz konkreten Beispielen werden wir euch das mal aufzeigen. Und was wird eigentlich aus Angela Merkel? Wie wird sie verabschiedet? Einfach so irgendwie oder gibt's da noch besondere, naja, so Traditionen? Auch das checken wir gleich mal bei unseren Korrespondenten in Berlin. Das und mehr jetzt von 12 bis 1 hier ist Bayern 3 Update. Immerhin nur 2 Monate. Was wollen wir denn? Wir machen immer alles so schlecht, aber es hat diesmal nur 2 Monate gedauert, bis wir eine neue Regierung bekommen haben. Und das, obwohl es 3 Parteien sind, die sich da zusammenfinden mussten, das gab es ja überhaupt noch nie in Deutschland. Also, es steht die Ampel aus SPD, Grünen und auch FDP. Gestern haben die ganz stolz ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Und wir wollen mal wissen, was steht denn da so drin, was uns auch in unserem Alltag so wirklich, tangieren wird. Fragen wir nach bei Anita Fünfinger aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Anita, in welchen Bereichen werden wir die neue Ampelpolitik denn wirklich merken? Also vor allem auch auf dem Konto.
Das werden wir in ganz vielen Bereichen merken. Zum Beispiel wird Energie teurer werden. Der CO2-Preis steigt, Heizen und Tanken werden teurer. Da gehört aber zur Wahrheit dazu, das würde sie auch unter einer unionsgeführten Bundesregierung sein, dass die Energie teurer wird, denn auch die hatte das angekündigt im Vorfeld. Anderes Thema, der Mindestlohn wird ordentlich ansteigen auf 12 Euro dann in der Stunde. Und das werden ca. 10 Millionen Menschen in ihrer Tasche merken, weil genau so viele nämlich weniger verdienen. Gut, möglich, dass dadurch auch einzelne Produkte oder auch Dienstleistungen teurer werden. Und was wir auch merken sollten, Ausrufezeichen laut Koalitionsvertrag, dass ein paar Sachen hier schneller gehen. Stichwort, Deutschland hat mitten in der Pandemie immer noch mit Faxgeräten gearbeitet. Digitalisierung, dieses Wort haben sie sich gleich 63 Mal in den Koalitionsvertrag geschrieben.
Da wird sich doch jetzt nicht etwa was tun, Anita.
Also es soll sich was tun in den Ämtern, bei Genehmigungen, bei Baugenehmigungen, beim Mobilfunkausbau, in der Gesundheit, Stichwort Videosprechstunden und vor allem aber auch in der Schule. Schneller und digitaler soll es werden. Und jetzt kommt die Krux, so richtig konkrete Jahreszahlen, Deadlines, stehen natürlich nicht drin im Koalitionsvertrag.
Ja, man muss nur 20 Jahre warten, dann wird was beschlossen, was vielleicht nochmal 10 Jahre dauert. Anita, wie geht's eigentlich weiter in Berlin? Da ist die noch Kanzlerin Angela Merkel geschäftsführend im Amt, demnächst wird es aber Olaf Scholz sein. Wird da auch so ähnlich wie im Weißen Haus in Amerika irgendwie vom Ex-Präsidenten dann nochmal ein schöner Brief auf den Schreibtisch gelegt, so als Übergabe an den Neuen? Oder wie läuft so eine Übergabe ab?
Ja, so amerikanisch sind wir hier nicht, sondern ein bisschen technischer und nüchterner. Das passt dann aber auch zu Angela Merkel und Olaf Scholz. Die beiden kennen sich ja lange. Die werden sicher Gespräche führen im Kanzleramt und vielleicht darf er auch mal Probe sitzen am Schreibtisch. Aber ganz ernsthaft, so eine geordnete Übergabe geht immer nur zwischen Menschen. Es gibt da kein Verfahren dazu.
Mit irgendeiner Zeremonie für Frau Merkel?
Es gibt ja einen großen Zapfenstreich für sie, das kennen wir, wenn also die Bundeswehr mit Fackeln dann dasteht. Das wird auch in der ersten Dezemberwoche passieren.
Richtig, das war ja bei Ex-Kanzler Schröder auch so. Der hat sich, glaube ich, My Way von Frank Sinatra gewünscht. Und bei Angela Merkel, schätze ich, gibt es irgendeinen Song, der heißt Wir schaffen das?
Ich kenne ihn noch nicht. Vielleicht wird er noch frisch komponiert. Sind wir mal gespannt, was bei Angela Merkel auf der Hitliste steht.
Anita Fünfinger aus Berlin über das, was auf uns zukommt in Sachen Ampelpolitik und wie Angela Merkel ihren Ausstand feiern wird. Ich habe einfach keinen Bock mehr, sagt Dr. Paul Offenberger. Er ist Hausarzt im Oberallgäu und er sagt jetzt, nein, ich behandle keine ungeimpften Patienten mehr. Das ist mal eine Ansage. Katharina Reichert aus unserem BR-Studio im Allgäu. Du hast Paul Offenberger, diesen Arzt, getroffen. Wie erklärt er das genau, dass er jetzt keine Ungeimpften mehr behandeln will?
Naja, er möchte sein Praxispersonal und andere zum Teil schwerkranke Patienten vor den Ungeimpften schützen, sagt er. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt, Dr. Paul Offenberger hat die Nase schlichtweg voll.
Ich habe keine Nerven mehr dafür und deswegen habe ich jetzt gesagt, nein, ich will mir diese Diskussionen nicht mehr anhören und mich belehren lassen von von Quacksalbern oder von Ahnungslosen, die irgendeine Verschwörungstheorien oder irgendeinem Aberglauben oder einer Pseudoreligion anhängen. Ich habe jetzt die Reißleine gezogen.
Heißt, wer ungeimpft ist und sich auch weiter nicht impfen lassen will, darf nicht mehr in seine Praxis kommen.
Okay, darf er das denn einfach so machen und so bestimmen oder ist es nicht seine ärztliche Pflicht, alle zu behandeln?
Also im Notfall würde er seiner Pflicht nachkommen und auch die Ungeimpften behandeln. Das hat er im Gespräch mit mir ganz klargestellt. Und das steht auch auf dem Zettel, den er an seine Praxistüre gehängt hat. Ihm geht es um die, ich sag mal, normalen Patienten, die sich von ihm nicht von der Corona-Impfung haben überzeugen lassen, sagt er.
Da sind Patienten dabei, die ich seit fast 35 Jahren betreue. Ganz liebe Leute, die aber in diesem entscheidenden, ja, vitalen Punkt mir das Vertrauen nicht mehr geben. Und dann kann ich die als Patientenbeziehung nicht mehr aufrechterhalten, weil die zerrüttet ist.
Und dieses zerrüttete Vertrauensverhältnis kann eben der Grund sein, die Behandlung der Patienten zu verweigern.
Katharina Reichert aus unserem BR-Studio Allgäu über einen Arzt im Oberallgäu, der jetzt keine Ungeimpften mehr behandeln möchte. Was die Kasse dazu sagt, beziehungsweise die Ärztekammer, das würde mich auch mal interessieren. Wir werden den Fall mal weiter für euch beobachten. Immer wieder interessant, was für Reaktionen reinkamen, gerade eben auch auf den Beitrag, dass ein Arzt im Allgäu nicht mehr Ungeimpfte behandeln möchte, weil er die Schnauze voll hat, weil er sagt, es gibt kein Vertrauen mehr zu den Menschen, die er nicht erreicht. Da schreibt die Tina uns, finde ich sehr konsequent, cool, dass ein Arzt auch mal so etwas macht. Danke, Tina, für deine Meinung. Und der Andreas hat uns auch noch ein Mail reingeschrieben und sagt, Moment mal, was ist das für ein Arzt? Der bricht ja gleich zweimal den Eid des Hippokrates. Einmal, indem er Menschen impft und damit das Leben der Patienten riskiert. Ja, und zum anderen ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn er Patienten, die nicht geimpft sind, nicht behandelt. Andreas, ganz kurz, hast du im Ernst geschrieben, er riskiert das Leben der Menschen, weil er sie impft? Vielleicht mal an dich, Andreas, und alle stellvertretend, die so denken. Ihr müsst es ja nicht tun, aber hört auf, so einen Schmarrn reinzuschicken. Die Impfung rettet in aller Linie erstmal Leben, sonst hätten wir immer noch Pocken, Krätze, Kinderlähmung, was auch immer. Also bitte. Am 25. November, dem Orange Day. Vielleicht für alle, denen das nichts sagt, der Orange Day ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Warum die Farbe Orange, haben wir mal recherchiert, wurde von den Vereinten Nationen mal so festgelegt. Die Farbe Orange steht für eine gewaltfreie Zukunft und für Gleichberechtigung. Und warum es so einen Tag gibt, das zeigen die aktuellen Zahlen. Jede dritte Frau erlebt mindestens einmal im Leben Gewalt, ganz oft zu Hause. Hat auch Gloria erlebt. Gloria, das ist ein Pseudonym. Die junge Mama aus Würzburg möchte gerne unerkannt bleiben. Und sie hat uns erzählt, sie wurde jahrelang von ihrem Mann geschlagen. Der Absprung weg von ihm, der ist extrem schwer gefallen.
Das fällt nicht so leicht. Vor allem, wenn ein Kind dazwischen ist. Man tut alles, dass man zusammenhält.
Tja, und wir sprechen jetzt mal mit Angela Rupp vom Frauennotruf Ebersberg. Frau Rupp, bei Ihnen können sich solche Frauen wie Gloria eben melden, wenn sie Gewalt erleben und sie beraten und vermitteln dann. Aber wo fängt denn Gewalt an? Also was ist schon Gewalt? Ist das immer das Körperliche oder zählt da auch Mobbing, zählt da auch Runtermachen zu Hause mit rein?
Es geht immer darum, Macht und Kontrolle über Frauen auszuüben. Da gibt es die psychische Gewalt, körperliche Gewalt, auch sexualisierte Gewalt, aber auch hier nochmal vermischt mit digitaler Gewalt. Darunter versteht man, dass Männer auch ihre Frauen ausspionieren über Kameras zu Hause oder indem sie Zugriff auf ihre persönlichen Daten im Netz haben und so fort.
Jetzt hört man ja ganz oft von Situationen, wo der Mann, wenn er eine Frau geschlagen hat, dann zu ihr sagt, du, das tut mir wahnsinnig leid, da ist mir die Hand ausgerutscht, das wird mir nie wieder passieren. Gilt das Gesetz, wem einmal die Hand ausrutscht, der tut es immer wieder?
Ja, in der Regel schon. Meistens sind das Versprechungen, das passiert nie wieder und das halten wir für schwierig und Frauen berichten das tatsächlich aus der Praxis auch so, das geht dann weiter.
Und das ist ja auch für so ein Umfeld wahnsinnig schwer zu erkennen, was jetzt da gerade hinter der verschlossenen Tür passiert von einer Familie oder von Freunden, die man selber hat. Also auch Gloria, die wir gerade eben bei uns schon gehört haben, hat auch gesagt, es war für die Freunde wahnsinnig schwierig mitzubekommen, was bei ihr zu Hause los ist, weil sie das immer versucht hat zu überspielen. Hören wir uns das nochmal an, wie sie das beschreibt.
Ich habe weiter gelacht, auch mit ihm weiter gelacht, habe versucht, einfach ein ganz normales Leben zu führen.
Frau Rupp, was mache ich denn, wenn ich es trotzdem mitbekomme, als Freund, als Freundin, als Schwester, als bester Freund, als Kollege? Wie spreche ich das Ganze richtig an?
Also ganz wichtig, dass Sie sich erstmal selbst Informationen besorgen. Was wären denn die Hilfsmöglichkeiten? Weil dann könnten Sie schon konkret auch was anbieten. Und ganz wichtig natürlich, wenn Sie den Verdacht haben, das passiert in der Familie meiner Freunde, ansprechen und einfach Hilfe anbieten.
Bei wem? Bei der Frau oder beim Mann?
bei der Frau als erstes, weil sie selber setzt auch Reaktionen in Gang. Ne? Sie selbst entscheidet, was passiert nach dem Gespräch. Wir wollen sie ja nicht zusätzlich unter Druck setzen. Die muss ja ihr ganzes Leben neu regeln, muss finanziell für sich sorgen. Es muss entschieden werden, was mit den Kindern passiert und so fort.
Also
und
dann lieber dauert, Mut zusprechen, ja, als sie unter Druck zu setzen.
Ja, ganz genau. Es geht immer um Stabilisieren, ihr Selbstvertrauen stärken, dadurch ihre Handlungsfähigkeit herstellen, die persönlichen Ressourcen nochmal überprüfen. Also die Frau muss immer erst auch in der Lage sein, so schwerwiegende Schritte zu gehen. Sie muss es ja auch durchhalten. Und in der Regel brauchen wir schon ein paar Gespräche auch als Minimum dazu, bis eine Frau den Schritt der Trennung tatsächlich auch gehen kann.
Ziemlich heftiges Thema und leider sehr, sehr gegenwärtig auch in unserer Gesellschaft, was die Zahlen zeigen. Eine von drei Frauen sagt, dass sie schon mal in ihrem Leben häusliche Gewalt erlebt hat. Und es gibt übrigens auch ein ganz bestimmtes Handzeichen, quasi so ein stiller Hilferuf, den Frauen manchmal machen, vielleicht auch aus dem Auto heraus. Und wenn ihr mal eine Frau seht, die den Daumen eingeklappt in der Faust hat, dann könnte das so ein Zeichen sein. Die anderen Handzeichen haben wir für euch mal unter bayern3.de zusammen mit allen Infos nochmal zusammengeschrieben. An dem insgesamt 7 Landkreise und die Stadt Rosenheim in den Lockdown gehen ab heute. Der Landkreis Frei und Grafenau zum Beispiel hat eine Inzidenz von 1486. Rosenheim auch über 1400. Rottal-Inn über 1300. Ja, und so geht's weiter. Heißt ganz konkret, da wo die Inzidenz über 1000 liegt, da wird das öffentliche Leben nochmal deutlich runtergefahren. Christine Haberlander aus dem BR-Studio Chiemgau hat sich mal in den Hotspots in Oberbayern umgehört und geschaut, wie ist dort heute so die Stimmung bei den Leuten, jetzt wo es wieder in den verschärften Lockdown geht?
Also die Stimmung ist, und das kann man wirklich spüren, etwas gedrückt. Andererseits gibt es natürlich auch großes Verständnis für diese Maßnahmen. Wir hören mal rein, was die Menschen in den Hotspot-Gebieten sagen.
Natürlich muss irgendwas gemacht werden, das ist schon klar. Wenn sich mehr Leute impfen lassen würden, hätten wir wahrscheinlich nicht so ein großes Problem.
Ich finde, das Problem ist, hätte schon im Sommer eher angepackt werden sollen. Andererseits weiß ich nicht, ob es vielleicht besser ist, da wir eher jetzt einmal durchgeseicht werden, besser als jeder Hut.
Besonders betroffen vom Lockdown sind Hotelbesitzer, wieder mal, Bergbahnbetreiber und vor allem auch Geschäftsinhaber. Man darf ja in die Läden, aber weniger Personen dürfen da rein. Und da ist natürlich die Frage, habe ich überhaupt Lust zu bummeln und zum Beispiel Weihnachtsgeschenke einzukaufen? Die Geschäftsinhaber, die fürchten nun verständlicherweise auch um ihr Weihnachtsgeschäft. Wem allerdings ein Stein vom Herzen fällt, das sind die Friseure. Denn sie dürfen in den Hotspot-Gebieten Haare schneiden und auch föhnen.
Wir sind ein Handwerksberuf. Wir haben eine Ausbildungspflicht. Wir haben 6 Auszubildende. Die haben dann im Frühjahr die Gesellenprüfungen. Wir vergleichen uns ja mit anderen Handwerksberufen. Und die mussten ja nie Schließungen hinnehmen, weil sie ausbilden durften. Und wir sind ja die einzige Branche, bei denen das nicht so war. Also darum denke ich schon, ist es zumindest gerechtfertigt, dass der Friseur in Zukunft definitiv nicht mehr geschlossen wird.
Das war Friseur Martin Moser aus Bad Reichenhall. Und bei ihm ist klarerweise die Freude, dass er weiter Kunden bedienen darf, riesengroß.
Das kann ich mir vorstellen. Und bei allen anderen wahrscheinlich große Hoffnung, dass der Lockdown schnell irgendwie Wirkung zeigt und die Maßnahmen wieder aufgehoben werden können, oder?
Ja, also meiner Meinung nach wird's schwierig, so schnell wird das nicht der Fall sein. Man kann wirklich nur hoffen, dass die Menschen wieder mehr Abstand halten, Maske tragen, häufig die Hände waschen. Aber ob die Maßnahmen Mitte Dezember aufgehoben werden können, da will und kann sich auch Landrat Bernhard Kern aus dem Berchtesgadener Land nicht festlegen.
Ich hoffe wirklich inständig, dass die Maßnahmen, die jetzt ins Leben gerufen worden sind, letztlich auch angenommen werden und zum entsprechenden Erfolg führen. Und die Bevölkerung nimmt das wahr und der ein oder andere sagt dann schon, ja, ich glaube, für mich ist jetzt an der Zeit, dass ich wirklich jetzt zum Impfen gehe und dass ich nicht mich selber schütze, sondern auch mein Gegenüber schütze.
Da ist alles dabei. Wut, Frust, aber auch Hoffnung, dass es bald irgendwie wieder besser wird. Christine Haberlander aus unserem BR-Studio Chiemgau hat sich mal in den Hotspots in Oberbayern umgehört.
Eine Stunde.
Alle wichtigen Themen.
Bayern 3 Update.
Montag bis Freitag ab 12 in Bayern 3.
Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de.
Und überall, wo es Podcasts gibt.